Tja, ich muss euch enttäuschen. Heute ist nicht Jörg dran. Naja. Es geht um dich und um dich kreist mein Leben, haben wir eben gesungen. Wenn das so ist, dann ist das eine herrliche Sache. Ist auch schön, hier morgens zusammenzusitzen beim Frühstück. Einfach sich ein bisschen auszutauschen. Man führt natürlich nicht immer tiefgeistliche Gespräche. Das ist auch nicht unbedingt immer dran. Und ich finde es gut einfach, wenn Brüder sich dann mal so ein bisschen öffnen und man so ein bisschen hört, was sie erlebt haben, so im Laufe ihres Lebens, und einfach sieht, wie Gott sie verändert hat, ne? Wie Gott sie durchgetragen hat. Das ist echt eine schöne Sache, das zu sehen. Wir haben Männerfreizeit wieder im Mai, nochmal in Mardorf, weil ich es leider ein bisschen verpeilt habe. Also ich wollte gar nicht was anderes angucken, im Harz, aber irgendwie hat es nicht geklappt, warum auch immer. Also ich bin halt da auch manchmal ein bisschen träge und faul. Und eigentlich habe ich gedacht, wir können vielleicht um den 1. Mai rum, dass wir einen Tag mehr haben. Da habe ich mich leider zu spät gemeldet. Wir sind so um den 18., 19. Mai rum, sind wir wieder in Mardorf. Kann trotzdem eine schöne Zeit werden, denke ich. Ich dachte, wir gucken uns heute mal den Brief an Philemon an, im Neuen Testament. Ist ein Brief, der relativ persönlich ist. Er ist nicht wie viele andere Briefe von Paulus an eine Gemeinde geschrieben, sondern an den Philemon persönlich. Paulus hat ein Anliegen. Es ist so, dass dieser Philemon scheinbar relativ reich war, und wie das damals auch üblich war, hatte er Sklaven im Haus, zumindest einen, den Onesimus. Der sind sich viele Bibelausleger und Geschichtsschreiber auch einig, der Philemon irgendwas entwendet, geklaut hat und ist dann abgehauen. Er ist dann in Rom untergetaucht. Das haben damals viele Sklaven gemacht, die abgehauen sind. Die konnten da, große Stadt, konnten sehr gut untertauchen. Dann ist er da irgendwann, der Onesimus ist dem Paulus begegnet, hat sich bekehrt. Und die Situation ist jetzt die, dass Paulus im Knast sitzt und der Onesimus ihm dient. Also die beiden haben, wenn man das so aus dem Text liest, eine relativ herzliche Beziehung zueinander. Aber da gibt es halt eine Sache, die geklärt werden muss. Der Onesimus muss zu dem Philemon zurück. Da muss etwas passieren, da muss Vergebung in die Sache. Klar, Gott hat Onesimus vergeben, er hat ihn neu gemacht, das ist nicht die Frage. Aber dennoch ist da auch, Paulus hat das einfach von Jesus aufs Herz gelegt bekommen, da muss was passieren, da muss was geklärt werden. Und er möchte diesen Jungen zurückschicken und bittet den Philemon, ihn herzlich aufzunehmen. Das ist so die Übersicht. Erstmal im Groben. Interessant ist, wenn wir in Vers 1 reingehen, da steht: Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den lieben unseren Mitarbeiter. Paulus schreibt hier, ein Gefangener Christi Jesu. In anderen Briefen, im Epheser, im Kolosser, stellt er sich als Apostel vor. Also er hat oft unterschiedliche Bezeichnungen, wie er sich vorstellt. Wenn er sagt Apostel, unterstreicht das immer auch ein Stück weit seine Autorität. Hier sagt er, ein Gefangener Christi Jesu. Wenn er diesen persönlichen Brief so angefangen hätte, ein Apostel wäre, könnte ich mir vorstellen, gut, der Philemon kannte Paulus, aber es ist sehr, sehr offiziell, die ganze Geschichte. So schreibt Paulus einfach einen Brief von Bruder zu Bruder und bittet ihn um etwas. Er schreibt ein Gefangener Christi Jesu. Paulus, du sitzt im Knast, du bist ein Gefangener des Römischen Reiches. Du bist ein Gefangener der Menschen, der Welt. Wieso Gefangener Jesu Christi? Paulus ist, das ist relativ weit fortgeschritten in seinem Leben, diese Geschichte hier. Paulus hat so eine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus. Jesus ist sein Ein und Alles. Sein Reichtum, seine Erfüllung, sein Herr. Er ist sein Herr. Es ist so, wie das in dem Lied, wie wir es eben gesungen haben, um dich kreist mein Leben. Es geht um dich. Und das war bei Paulus so. Es ging ihm nur um Jesus, in jeder Situation. Und ein Gefangener Christi zu sein, war für ihn mit Sicherheit eine Ehre. Er ist dahin gegangen, wohin ihn der Herr geschickt hat. Er hat das gemacht, was Jesus ihm gesagt hat. Wenn das bedeutet hat, in den Knast zu gehen, okay. Gott hat einen Plan damit. Ich sitze hier, aber ich bin nicht ein Gefangener dieser Welt. Das ist ganz wichtig dabei. Er war zwar äußerlich eingesperrt, aber innerlich war er frei. Und er war ein starkes Zeugnis. Das ist eine echte Herausforderung, der Paulus, für uns. In seiner Liebe und Hingabe an Jesus. Das ist so die eine Sache. Da fiel mir aber so ein, was würden so Menschen in der Welt so darüber denken, wenn sie das Leben von Paulus angucken? Paulus früher gehörte zu den Pharisäern, war mit Sicherheit angesehen. Leute haben einen Diener vor ihm gemacht, wenn er über die Straße gegangen ist. Ehre vor Menschen. Er war mit Sicherheit auch nicht unbedingt arm. Die waren ja relativ reich, die Jungs. Und jetzt, wir können ja mal ganz kurz, Paulus beschreibt ganz kurz mal, was er so erlebt hat. Und das steht, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, jetzt finde ich es nicht. Also er sagt erstmal zunächst in Galater 2,20, was ich auch sehr toll finde, ich lebe, doch nun nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Genau, 2. Korinther 11 können wir mal aufschlagen. Die Verse 23 bis 28. 2. Korinther 11, 23 bis 28. Nee, 2. Korinther, ja. 23. Sie sind Diener Christi. Ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger ein. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, im Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Ist eine Liste. Ich denke mal, nicht viele von uns haben das so in der Form erlebt. Bis jetzt. Und jetzt sitzt Paulus im Knast und könnte eventuell damit rechnen, höchstwahrscheinlich vielleicht sogar, dass er hingerichtet wird. Was würde Menschen der Welt sagen? Was ist denn das für ein Tausch? so ein Leben im Reichtum, in Ehre einzutauschen gegen sowas. Wenn man das vorher lesen würde, würde sagen, dazu entscheidest du dich. Ist ja nicht so. Ne? Wir haben die Fülle in Jesus. Aber das kann alles auf dich zukommen. So werden wir ja oft angesehen in der Welt, dass wir ein bisschen bekloppt sind, wenn wir auf Dinge verzichten, um Jesu Willen. Aber Paulus, ihm war es egal. Diese Dinge hat er durchlitten, natürlich, und die waren schwer. Also diese 40 Geißelhiebe weniger einen, das war eine Sache, die war nicht ohne. Da ist schon ganz schön was kaputt gegangen im Körper. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind zu uns selbst, ist es nicht oft so, dass wir den Segen Gottes auch manchmal, ich will nicht sagen falsch sehen, aber manchmal so im Hinterkopf so, ja, ich bin gesegnet, wenn ich, sage ich einfach mal ganz profan, meinen guten Job habe, eine Ehe, die funktioniert, weiß ich nicht, das, was ich mir vielleicht wünsche, bekomme, dann bin ich doch irgendwo gesegnet. Wenn das alles nicht da ist, wenn ich plötzlich krank werde, meinen Job verliere, plötzlich vor einer Situation stehe, die nicht mehr so einfach ist, wie sieht es denn dann aus mit dem Segen Gottes? Und die ganze Situation fiel mir dann so im Nachhinein, wird noch schwerer, wenn ich mich dann anfange, mit anderen Geschwistern zu vergleichen. Dem geht's gut. Der ist gesegnet. Ich bin's nicht. Also, Jesus liebt ihn mehr als mich. Das würden wir nie so sagen oder denken, aber irgendwo ist da schon was dran, denke ich mal. Und was kommt dann auf? Neid. Und Neid, ich sage euch, was er erlebt. Neid ist was, was sich echt zerfrisst. In Jakobus steht, dass Neid, oh, jetzt habe ich den Vers nicht mehr im Kopf, aber Neid und Streit, gerade Neid, ist finster, wirklich finster. Das zerstört alles. Das macht dein Herz hart. Die Beziehung zu demjenigen, der ganz andere Kämpfe vielleicht hat, von denen du gar nicht weißt, aber du willst das haben, was er hat. Er ist gesegnet, du nicht. Das macht dich fertig, das zerfrisst dich. Neid ist etwas, was wirklich, ich glaube, der Teufel echt als Waffe wunderbar benutzen kann. Und wie kommen wir aus der Sache raus? Ich denke ganz einfach, wir kommen damit selber nicht klar. Ich kann nicht von mir aus sagen, nee, bin jetzt nicht mehr neidisch, fertig, funktioniert nicht. Wenn wir diese Sicht bekommen, die Paulus hat, wenn wir, sage ich einfach mal, uns einfach danach ausstrecken, Herr, zeig du mir, wie du wirklich bist, ins Wort gehen, wenn es dir vielleicht auch am Anfang schwerfällt, lesen, dir von dem Heiligen Geist, es geht sowieso nicht um den Heiligen Geist, von ihm die Augen öffnen lassen, die Herrlichkeit der Person Jesu wiegt, verspreche ich euch, wiegt alles andere auf, dann bist du von diesen Umständen, so wie Paulus, nicht mehr abhängig oder nicht mehr so stark. Da bin ich fest von überzeugt. Ich weiß nicht, wie oft du, ist immer blöd, aber wie oft du dein Wort liest, wie deine Beziehung zu Jesus aussieht, wie du im Wort bist. Aber ich habe das gemerkt so, ne? Wenn ich so über die Woche ein bisschen intensiver gelesen habe, Mann, das Wort Gottes, das ist so begeisternd, das ist so voll von der Person Jesu. Ist einfach so, ne? Und dann kommen wir aus diesem ganzen Scheiß, in dem wir manchmal drinstecken, wie Konkurrenzdenken, Neid, Eifersucht, ich weiß nicht, was ist alles. Das sind ja unterschiedliche Dinge, die uns zerfressen, ne? Wenn wir dahin kommen, dass wir uns vom Herrn die Augen öffnen lassen, dann sind wir so wie Paulus, ne? Sicher, es ist ein Prozess, den Paulus hat das über Jahre. Er ist durch viel Leiden gegangen.
Dadurch ist seine Beziehung zum Herrn tiefer geworden. Ist einfach so. Deswegen stellt er sich hier als Gefangener, an einer Stelle sagt er auch Sklave Jesu Christi, vor. Er gibt alles auf, um Jesu willen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Philemonbrief. Also Paulus hat einfach dieser Bibelspruch, Herr, dein Name werde verherrlicht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Darum geht es ihm. Ich weiß nicht, ob es bei uns immer so ist, aber der Herr ist treu, der kann uns dahin bringen. Nur er alleine. Und jetzt, wir lesen die anderen beiden Verse auch noch. Und Philemon, den lieben unser Mitarbeiter, also Vers 2 und 3, da steht, und an Apia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also es ist doch nicht nur an Philemon gerichtet, es ist schon auch an mehrere Leute, aber speziell schon eigentlich an Philemon. Ich denke mir, dieser Brief wird schon dann auch irgendwie öffentlich gewesen sein. Also in Philemons Haus hat sich eine Gemeinde getroffen, er war Teil dieser Gemeinde. Und ich denke mal, Philemon ist natürlich hier jetzt auch ein Stück weit natürlich auch herausgefordert. Das werden wir dann noch sehen. In Vers 4 schreibt Paulus, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Also echt ein tolles Zeugnis über diesen Mann, was Paulus ihm hier ausstellt. Und man sieht auch die Liebe des Paulus in diesen Versen, ne? Er ermutigt ihn und Paulus, es ist einfach eine Freude, wenn er sieht, eine große Freude, wenn er sieht, wie Geschwister wachsen, gerade in der Liebe. Die Liebe ist zentral, das ist das Wichtigste überhaupt. Wir können hier große Sachen machen, alles Mögliche, wenn wir die Liebe auch untereinander nicht haben. Du kannst es wegschmeißen, das bringt keinen Segen, das ist nichts. Und das ist auch, wenn die Liebe Jesu in uns ist, dann ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, dann hören diese Sachen wie Neid und so weiter. Es hört auf. Ne? Wir sehen dann plötzlich den anderen mit ganz anderen Augen. Dann ist es so, dass wir, was wahnsinnig wichtig ist, dass wir füreinander, dass wir Fürbitte tun. Derjenige muss nicht dabei sein. Du kannst dich zu Hause hinsetzen, du kannst beten. Vielleicht weißt du gar nichts über den Bruder. Es kann sein. Ich weiß, dass Gott uns Dinge offenbaren kann, wenn wir im Gebet sind. Und wir brauchen Gebet, Jungs. Wir brauchen echt, dass wir aneinander dran sind, dass wir den anderen segnen. Und Paulus ist so, er schreibt hier in Vers 6, dass der Glaube, darum betet er, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Wir beten oft, und das ist ja nicht verkehrt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, mir geht's nicht gut, ich bin krank, dann beten wir dafür, auch sonntags die Ältesten beten dafür, dass jemand gesund wird, wenn er körperliche Leiden hat. Wenn du emotional schlecht drauf bist, dann betest du, dass er wieder gut drauf kommt, wenn er seinen Job verloren hat, dass er eine Arbeit findet. Das alles sind alles wichtige Dinge, auf jeden Fall. Aber Paulus geht hier einen Schritt weiter. Er betet dafür, dass in dem Philemon die Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus, dass das in ihm wächst. Jesus selber. Er betet dafür, dass seine Geschwister Jesus tiefer kennenlernen. Das ist seine erste und vorrangige Gebetswichtigkeit, sage ich einfach mal. Das ist ihm wichtig. Und so müssen wir vielleicht auch lernen oder uns vom Heiligen Geist zeigen lassen, wie wir beten sollen. Natürlich Der Herr erhört Gebete, dass wir einen Job finden, dass wir gesund werden. Aber das ist kein Tiefgang, Jungs. Das ist klar. Natürlich wollen wir alle nicht krank sein oder natürlich brauchen wir unsere Jobs. Das ist klar. Du fällst ins Bodenlose, wenn du plötzlich kein Geld mehr hast oder so. Das ist klar. Aber wenn uns die Augen geöffnet werden, sage ich einfach nochmal, für die Größe und Herrlichkeit, die wir in Jesus haben, verändert sich echt viel. Und wir sind materiell, gerade in unserer Gesellschaft, wir sind so materiell geprägt. Davon ziehen wir manchmal unseren Wert sogar, auch als Kinder Gottes. Ne? So, die Dinge, die du hast, und wenn du sie nicht mehr hast, dann kommst du schlecht drauf. Das ist Ich-Bezogenheit letztendlich. Ne? Und wir sind, wenn wir auf uns fixiert sind, das macht uns so unglücklich. Du bist so in Schwankungen drin. Ne? So, denn wenn du bestimmte Dinge hast, dann geht es dir gut. Wenn nicht, dann bist du unten. Dann bist du wie immer hin und her. Ne? So. Und da will uns der Herr, denke ich mir, ein Stück weit einfach von befreien. Ne? Und der schreibt hier diese Verse, der Paulus an den Philemon. Und kommt dann zum eigentlichen Anliegen seines Briefes. Er sagt dann in Vers 8, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, wie wir vorhin schon hatten, Autorität als Apostel, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu, so bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, also er hat sich durch ihn bekehrt, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Soweit erstmal. Paulus bittet um der Liebe willen. Er befiehlt nicht, was wäre passiert. Er hätte es machen können. Philemon wäre unter Druck gekommen. Du hast das zu machen. Und Paulus wusste, dass das hier in dieser Situation nicht der richtige Weg ist. Die beiden hatten eine brüderliche Beziehung zueinander, eine herzliche Beziehung. Und was kann man mit Druck tatsächlich alles kaputt machen? Wenn man hingeht und sagt, ey, du musst. Wir wissen doch selber, wie wir innerlich dann draufkommen. Wir machen es dann vielleicht, weil jemand Gewalt über uns hat. Aber das ist doch keine Freiwilligkeit. Das ist doch keine Tat, die aus uns herauskommt. Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Manchmal, natürlich, wenn wir richtig Scheiße bauen und dann sagt mir, ey, mach jetzt das, dann ist es schon eine Art von Liebe, weil er uns, auch Gott macht das manchmal, um uns zu schützen, dass wir nicht noch tiefer reinreißen und uns noch mehr schaden. Aber hier lässt Paulus es offen. Ich denke mir, durch viel Gebet hat Paulus schon so die Sicht, der Philemon ist ein Mann, ein geisterfüllter Mann, der wird den Onesimus nicht den Kopf abreißen. Aber wir wissen natürlich nicht, das geht hier leider nicht draus hervor, wie hat sich Philemon gefühlt, als er diesen Brief gekriegt hat. Da ist ja schließlich was passiert. Der Onesimus ist abgehauen von Philemon. Und ich glaube schon, dass der Philemon ihm vergeben wird und vielleicht sogar schon vergeben hat, bevor überhaupt dieser Brief geschrieben wurde. Das kann sein. Aber gehen wir doch mal ein bisschen weiter. Oder fangen wir mal so ein bisschen an zu spinnen. Wenn ich jetzt in der Situation wäre, mir haut kein Sklave ab, aber nochmal zurück, das war ja auch nicht so, wie wir uns das heutzutage vorstellen, diese Sklaverei dort. Sklaven waren durchaus, wurden nicht jeden Tag ausgepeitscht, sondern sie hatten schon auch bestimmte Verantwortungen oft in den Häusern. Das waren manchmal Ärzte, richtig Leute mit gehobenen Positionen, waren aber natürlich Eigentum ihres Herrn. Aber oft ist es so, dass sich zwischen diesen beiden, zwischen dem Sklaven und dem Herrn, eine Freundschaftsbeziehung entwickelt hat. Und vielleicht ist es hier so gewesen, und dann wissen wir ganz genau, wenn es ein Freund ist, wenn es irgendjemand, den ich nicht kenne, auf der Straße, wenn der zu mir sagt, du Idiot, okay, ist nicht schön, es verletzt vielleicht auch ein Stück weit, aber ich kenne den nicht. Soll er weitergehen. Wenn das aber ein guter Freund ist, der, zu dem du Vertrauen hast, der dich dann hintergeht, der die Treue bricht. In Sprüche steht ein Bruder, an dem du gesündigt hast, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Da passiert was innen drin. Da sind Verletzungen da. Das geht tief. Manche Menschen werden dann wütend. Wütend. Die können demjenigen nicht mehr begegnen. Da kocht es hoch. Man sagt ja in der Welt, der Spruch ist natürlich totaler Quatsch, Zeit heilt alle Wunden. Es wird ruhiger. Wenn nicht Vergebung reinkommt, es wird trotzdem irgendwann wird's ruhiger, die Zeit vergeht ja. Und wenn wir das jetzt mal so auf Philemon übertragen, vielleicht hat er nicht sofort vergeben, er ist sauer, aber es wird weniger. Und jetzt kommt plötzlich dieser Brief, wo das Ganze wieder hochkommt. Das Ganze wird wieder hochgekocht und ihm fällt vielleicht ein, oh, was hat er damals, ne? Was ist da gewesen und so weiter. Ne? Und jetzt kommt er, jetzt soll er kommen und ich soll ihm einfach so vergeben. Ne? Wir sind ja nicht so, aber gehen wir mal davon aus. Vergebung ist ja eine Sache, die manchmal gar nicht so einfach ist. Meinen wir jedenfalls. Ist es ja auch manchmal. Wenn wir tief verletzt sind, wollen wir natürlich auch nicht, dass es so einfach ist, sondern derjenige muss dann kommen, muss begreifen, was er da angerichtet hat und so weiter. Und dann vergeben wir ihn. Eventuell. Ne? Das ist so. Wir wissen es nicht, was der Philemon gedacht hat zum Thema Vergebung. Ich habe eine schöne Geschichte gelesen, kennen wahrscheinlich viele, die Corrie ten Boom, die Holländerin, Missionarin, die im Zweiten Weltkrieg im KZ war, in Ravensbrück, und dort ihre Schwester verloren hat, die einfach all das nicht ausgehalten hat, was da passiert ist. Aber Corrie ist freigekommen und hat nach dem Krieg dann ein Heim geleitet in Holland für Kriegsinvaliden, also Leute, die schlimme Dinge erlebt haben. Und hat eines Abends, sie hat ja auch immer Vorträge gehalten, auch in Deutschland, verrückterweise echt in Deutschland, in dem Land, wo sie so gelitten hat. Und das Thema war Vergebung. Und als die Versammlung zu Ende war, es waren viele, viele Menschen da, so, die sich dann langsam zum Ausgang bewegt haben, und sie sieht jemanden auf sich zukommen, so. Ein Mann, der so ganz verlegen seinen Hut in der Hand hat, einen Mantel anhat, kommt ihr so entgegen durch die Menschenmenge und plötzlich gehen ihr die Augen auf. Dann sieht sie diesen Mann nicht mehr mit dem Mantel, sondern mit einer schwarzen SS-Uniform und einer Peitsche in der Hand. Sie sieht diesen Mann, sie erkennt ihn sofort, es ist einer der grausamsten Wärter in dem KZ, kommt auf sie zu. Geht zu ihr, streckt ihr die Hand aus und sagt, oh Schwester, Sie haben ja wunderbar gepredigt über das Thema Vergebung, und hält ihr so die Hand hin. Und sie sagt, sie macht sich an ihren Notizen zu schaffen, dass sie ihm ja nicht die Hand geben muss. Und er sagt, ich, von dem KZ, was Sie erzählt haben, da bin ich gewesen. Ich bin einer der ganz Schlimmen dort gewesen. Ich habe ganz, ganz viele schreckliche Dinge getan. Aber Jesus hat mir vergeben. Er hat mich freigemacht davon. Schwester, jetzt möchte ich auch bitte, dass Sie mir vergeben. Und hält die Hand hin. Und sie sagt, das waren Sekunden, aber es kam mir vor wie Stunden. Was soll sie jetzt machen in dieser Situation? Sie hat sich gedacht, so einfach ist das? Meine Schwester ist dort gestorben. Und sie hat diese Peitsche immer wieder gesehen von diesem Mann. Das ist jetzt einfach alles weg? Mit diesem Händedruck? Und sie sagte, aber sie wusste ganz genau, dieses Thema Vergebung. Sie muss es tun hier. Sie kann es nicht. Und sie bittet Jesus, ja Herr, ich kann nicht vergeben, aber ich kann wenigstens meine Hand heben. Tu du alles Weitere. Und in dem Moment, wo sich die Hände berühren, sagte sie, es ging so ein Strom durch sie durch. So ein warmer Strom, erst durch den Arm und dann durch den ganzen Körper. Und sie sagte, sie war plötzlich so voller Liebe, Jesu, für diesen Mann, dass sie anfing zu weinen und sagte, ich vergebe dir, Bruder, von Herzen. Jesus hat das in ihr gewirkt. Interessanterweise sagte sie auch zu dem Thema, dieses Haus, was sie hatte in Holland mit den Kriegsinvaliden, jeder, der zu dem Punkt kam, seinen früheren Feinden zu vergeben, hat Heilung erlebt und ist in ein normales Leben zurückgekehrt. Alle die, die an ihrer Bitterkeit festgehalten haben, sind Invaliden geblieben. Sie sagte, das ist so, sie hat das so erlebt, es ist einfach, die Sache mit der Vergebung ist eine so wichtige Sache. Und bei uns ist es doch oft so, wenn wir überlegen, wenn wir uns nur mal klar sind, was Jesus uns alles vergeben hat. Manchmal ist uns das gar nicht klar. Wir halten uns, sage ich einfach auch mal von mir, wir halten uns oft noch für viel zu gut. Wir sind nicht besser als dieser SS-Mann dort. Ist spektakulär, ist Spekulation, aber wenn wir in der Zeit gelebt hätten, wer weiß, was wir gemacht hätten. Ne? Die Sache mit der Vergebung. Was, ich sage jetzt einfach mal ein ganz drastisches Beispiel. Trifft wahrscheinlich auf keinen von uns zu. Ich bitte den Herrn um Vergebung, dass er vergibt mir, dass ich am Steintor gewesen bin, meine Frau betrogen habe, darum bitte ich ihn. Aber mein Bruder, der mich vielleicht beleidigt hat und meinen Stolz verletzt hat, dem vergebe ich nicht. Wie, seht ihr, wie hirnrissig das eigentlich ist, diese ganze Geschichte? Dieses nicht vergeben können. Das mag sein, dass es in unserem Herzen, wenn Verletzungen da sind, wenn Gefühle hochwallen, dass wir nicht vergeben können oder meinen es. Aber Vergebung ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und der Herr tut, wenn wir uns dazu entscheiden zu vergeben, wird der Herr eingreifen und wird die ganze Situation verändern. Du wirst plötzlich eine Beziehung vielleicht zu deinem Bruder oder deiner Schwester kriegen, die du vorher nicht hattest. Also wie das bei Korinth im Boom war, ne? Mit der Vergebung. Also Vergebung ist echt eine ganz, ganz grundlegende Sache. Und das ist ja auch so, was wären jetzt hier gewesen, wenn der Philemon nicht vergeben hätte? Unvergebung richtet immer Schaden in der Gemeinde an. Wenn ich meinem Bruder nicht vergebe oder jemanden, der, weiß ich nicht, weit weg ist, dem ich vergebe, hat das Auswirkungen auf mein Leben. Ich werde kalt innerlich und das überträgt sich auf Geschwister in der Gemeinde. Das ist so. Und wenn du irgendwas gegen deinen Bruder hast, ey, hab einen Arsch in der Hose, geh hin, bitte um Vergebung. Und du wirst sehen, was passiert. Ne? Unsere Beziehungen werden tiefer. Sie werden herzlicher. Das ist wichtig, auch gerade für uns Männer. Wir kriegen das immer irgendwie hin oder so. Quatsch. Wir brauchen das. Ne? Und wir verletzen uns, Mann. Das ist so. Wir sind auch nicht keine Roboter. Wir heulen normal, das geht mir alles dran vorbei. Das ist Quatsch. Wir brauchen das. Wir reden ja auch viel. Nicht nur die Frauen, auch wir reden viel. Und das ist wichtig, dass wir in Vergebung leben. Ne? Das ist etwas, was unsere Beziehung eben tiefer macht. Ich habe mir ganz viele Bibelstellen aufgeschrieben, aber die lassen wir jetzt einfach mal. Ja, die finde ich jetzt eh nicht mehr. Genau. Ja, nochmal ganz kurz zurück. Nochmal ganz, ganz kurz zurück zum Thema Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Epheser 3, da ist so ein Gebet des Paulus. Epheser ist ja echt ein Brief, der einem echt das Hirn sprengt. Ne? Das ist echt, was da so drin steht. Da sagt er in Epheser 3, ab Vers 14, deshalb, sagt Paulus hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist, einem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wahnsinn, das ist ein Gebet, worum er da betet. Ne? Das ist Gebet, wirklich tief aus einer tiefen, reifen Liebesbeziehung zum Herrn. Und jetzt, ganz zum Schluss, jetzt kommt ja noch der Onesimus ins Spiel. Onesimus wird hier nicht weiter, er wird von Paulus beschrieben, aber er ist derjenige, der gehen muss, der in diese Situation hineingehen muss, aus der er früher weggelaufen ist.
Ich könnte mir, also von mir, wenn ich mich jetzt in die Situation versetze,
ich habe da jemand echt was ganz Schlimmes getan, der ja auch Macht über mich hat. Der Philemon war ja schließlich sein Herr. Und Philemon hätte ihn richtig schön böse bestrafen können. Er hätte ihn leiden lassen können für das, was er getan hat. Er hätte ihn richtig, also Onesimus hätte sich nicht wehren können. Wir wissen nicht, was in ihm vorgegangen ist, was für Gedanken ihn bestimmt haben, keine Ahnung. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass er vielleicht doch ein bisschen unsicher war und Angst hatte. Angst, Brüder. Angst ist eine Sache, die lähmt uns. Das ist eine gute Waffe des Widersachers. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Angst haben. Das hat er so gesagt. Er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, aber ihr werdet Angst haben, weil du hast einfach bestimmte Dinge in deinem Leben nicht im Griff. Du weißt nicht, wie es mit deiner Gesundheit weitergeht. Du weißt nicht, ob du deinen Job behältst, auch wenn mancher das meint. Aber es kann manchmal ganz schnell gehen, dass du deinen Job los bist. Viele andere Dinge. Du kannst deine Kinder nicht immer beschützen. Sie müssen raus in die Welt, sie müssen zur Schule und so weiter. Das sind alles so Dinge, die real sind. Aber es gibt Ängste, die sind so ein bisschen unterschwellig. Es gibt Menschen, die so, einfach mal ein Beispiel, und da gehöre ich manchmal auch so ein bisschen dazu, dir tut der Bauch weh. Und so, komisch. Am nächsten Tag denkst du, der ist immer noch da. Ist ja irgendwie komisch, was könnte denn das sein? Ne? So, ist ja irgendwie komisch. Und das hält länger an. Und du machst dir deine Gedanken, Mann, vor 4 Jahren ist doch der eine, bei dem fing das auch so an, der ist an Krebs gestorben. Mann, das ist ja wirklich... Und dann kannst du das Schlimmste, was es heute gibt, was du dann machen kannst in so einer Situation, ins Internet gehen. Und dir da das angucken, was sie über diese Sache schreiben. Da bist du morgen tot. Ne? Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Und der Widersacher heizt das natürlich an. Und damit macht er deine Beziehung nicht kaputt zu Jesus, aber er legt dich wirklich lahm mit der ganzen Geschichte. Er legt dich lahm. Das ist so. Also ich kenne das, ich habe auch schon mal gedacht, es könnte Krebs sein. So, ne? Dann machst du dir wahnsinnige Gedanken, du machst dich echt verrückt. Und dann kommst du zum Arzt und gar nichts ist. Ne? Oft so. Aber manchmal ist es natürlich auch so, es gibt natürlich auch reale Ängste. Elia, starker Typ, der irgendwie auf dem Karmel ist, diesen heftigen Auseinandersetzung mit den Baalspriestern hat. Jungs, die echt finster waren. Die haben da einen riesen Bambule da gemacht, haben sich wund geritzt und da fließt, das muss eine schreckliche Situation gewesen sein dort. Ne? Da ist Blut geflossen, die haben dann irgendwie darum, das muss Finsternis pur gewesen sein. Und Elia als einziger mit Gott zusammen steht gegen diese ganze Horde. Und wir sehen keine Spur von Angst in der Situation. Ja? Er erringt mit Jesus den Sieg und am nächsten Tag kriegt er eine Nachricht. Die Frau vom König, die Isabel, schreibt ihm, dich mache ich platt. Und er haut ab. Wir lesen nichts davon, dass er sich erstmal hingesetzt hat und hat den Herrn gebetet, naja, gestern hast du mir so einen großen Sieg geschenkt und so und ich stehe jetzt dagegen. Er ist abgehauen. Und ich denke mal, das ist auch ein Stück weit Angst in der Situation. Ist vielleicht normal. Also es ist ja so, er hat einen großen Sieg errungen. Er nicht, sondern Gott durch ihn. Aber er wird plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die er vielleicht so nicht erwartet hat. Und die Angst ist drin in ihm. Und dann ist es so, wir handeln dann nicht mehr normal. So, auch oft nicht geistlich. Wir hauen ab, wir laufen weg. Das Schöne ist natürlich, dass Gott ihm nachgeht. Gott erreicht ihn dann später. Er lässt ihn nicht, er hängt ja richtig dann in Depressionen drin. Er ist richtig fertig. Aber Gott begegnet ihm. Gott ist derjenige, der ihn aus der ganzen Sache, da, wir hören auch nichts, dass Gott sagt, ey, du bist da abgehauen und so, jetzt tust du erstmal Buße, dass du mir nicht vertraut hast oder so, sondern Gott geht weiter mit ihm. Er lässt ihn da nicht drin in seiner Situation. Er sieht dich. Er sieht dich in Angst, er sieht dich in Verzweiflung, er sieht dich in deinem Versagen, er sieht dich. Gott sieht dich. Und wenn du nicht mehr zu ihm schreist und kommst, er kommt zu dir. Er kommt zu dir, er reicht dir die Hand und es geht weiter mit dir in der Situation. Eine andere Situation ist einfach die Geschichte und die finde ich so klasse. Die steht ich hab's gleich, Moment. Ich hab's gleich. Wenn man so viel Zettel hat, ey, das ist ja. Vielleicht ist es sogar weg, weiß ich nicht. 2. Könige 6, kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele. 2. Könige 6, 14 bis 17. Echt eine starke Stelle. Oh, ich bin drüber. 2. Könige 6, 14 bis 17. Ich will es nicht erklären, ich lese es einfach nur. Also die ganze Situation, der Hintergrund. 2. Könige 6, ab Vers 14. Da sandte er hin Rosse und Wagen, also der König, und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist hier die geistliche Realität. Wir sehen, oft sind wir so kurzsichtig, wie ich vorhin sagte, wir sind so materiell geprägt. Und da muss Jesus uns rausholen. Er muss uns die inneren Augen öffnen. Für die echte, wirkliche, geistliche Realität. Denn nicht dein Chef, nicht Bruder in der Gemeinde, dem du vielleicht meinst, nicht gewachsen zu sein, nicht die Gesellschaft, nicht die Gesetze, nicht die Welt, nicht der Widersacher ist der, der bestimmt, sondern der auf dem Thron sitzt, der Herr bestimmt ist. Der Herr ist derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Und wie ich vorhin schon sagte, wir müssen den Jesus bitten durch den Heiligen Geist, dass er uns die Augen öffnet, dass wir ihn sehen in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Autorität, das, was er tun kann. Ihm ist alle Macht gegeben, über alles und jeden. Und wir sind oft so in unserem Leben drin, dass wir uns eben halt wirklich, wie ich vorhin schon sagte, hin und her treiben lassen. Und das ist auch, glaube ich, die Aufgabe, die wir als Geschwister füreinander haben. Herr, öffne mir die Augen, aber öffne auch meinem Bruder, dass er sehen kann. Dass er deine Herrlichkeit sehen kann. Das, was du tun kannst in seinem Leben. Das ist klar, es ist ein Prozess, es ist ein Auf und Ab. Wir werden immer wieder, wir leben ja in dieser Welt, wir werden von Dingen bestimmt auch überrascht. Dinge, die auf uns kommen, wo wir plötzlich davor stehen und nicht wissen, was wir machen sollen. Aber manchmal denke ich ganz einfach auch, ist als Angst nicht nur eine Waffe des Feindes, sondern Jesus lässt es zu, dass wir einfach, manchmal sind wir auch genau das Gegenteil, wir sind selbstsicher. Wir meinen es irgendwie zu packen oder gepackt zu haben. Vielleicht war das auch vielleicht bei Elia so, in der Situation großen Sieg errungen und er, ich weiß es nicht, vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht, aber dass er gedacht hat, jawohl, Mit dem Herrn geht's, also jetzt geht's voran und so. Ich bin ja wirklich, ne, eine tiefe Beziehung und mir kann nichts passieren. Manchmal kommen wir an Situationen, wo wir einfach nur noch auf der Erde liegen und zum Herrn schreien müssen. Gott lässt das zu, dass wir einfach erkennen, das ist nicht meine Kraft, das bin nicht ich. Ich brauche dich, ich brauche dich in allen Dingen. Und dann wird er Herr über unser Leben, dann wird er wirklich Herr. Dann geht es, und es soll um ihn gehen, weil, Mann, Jesus ist unwiderstehlich, eigentlich, in seiner Liebe. Und es soll, wir sind es nicht, ganz ehrlich gesagt, also ich bin es nicht. Ne? Wenn das Fleisch hochkommt, das ist ekelhaft, das Fleisch. Das ist verdorben, das ist schleimig, das ist, ne, das ist wirklich, das ist es nicht. Aber Jesus ist ganz anders und er möchte uns. Es tut so gut manchmal, wenn man mit Brüdern zusammen ist, die wirklich so eine tiefe Beziehung im Laufe der Zeit entwickelt haben, wie schön das ist, mit so jemandem zusammen zu sein, ne? Der nicht nur von sich redet oder der so ich bezogen, sondern wirklich der, wo die Liebe Jesu wirklich, wo es wirklich Gestalt gewonnen hat. Ne? Und das wünsche ich mir für uns. Jesus, wir danken dir für dein Wort und du bist noch so viel größer, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in unsere Herzen das wirkst, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir dich sehen, mehr und mehr, so wie du wirklich bist. Und da könnten Millionen Jahre vergehen, wir würden dich nie ganz erkennen, aber wenn du uns eine Tür öffnest, dann ist es Herrlichkeit. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns herausholst aus unserem eigenen kleinkarierten Denken, oft aus unserem schwankenden Gefühlsleben und all das, Herr, und aus uns Männer machst, die aus dir heraushandeln, die dich gesehen haben und sich von deinem Geist leiten lassen, Herr. Ich danke dir jetzt für die Zeit und bitte dich einfach um deinen Segen. Amen.